Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und der Vormittag geht jetzt weiter im Deutschlandfunk mit aktuellen Informationen aus der Forschung. Und die präsentiert Ihnen heute Uli Blumenthal.
Vielen Dank, Bettina Köster. Und es ist ja der Tag, wo der Fahrplan vorgestellt wird für den Weg zurück in ein neues Leben. Und wir sprechen heute darüber, welche Versuchstiere sich für Tests von Medikamenten und potenziellen Impfstoffen gegen Covid-19 eignen. Warnen dann vor unseriösen Angeboten von Nahrungsergänzungsmitteln gegen das Coronavirus und empfehlen schließlich das Buch »Fantastische Pilze«, wie Pilze heilen, unser Bewusstsein erweitern und den Planeten retten können.
Die Covid-19-Zahlen in unserem Land zeigen einige positive Tendenzen.
Aber wir können nicht alles auf einmal öffnen.
Wir brauchen jetzt ja keinen Überbietungswettbewerb in den Formen von Lockerung.
Wir alle haben es in der Hand, den Ausgang dieser Pandemie zu beeinflussen.
Corona-Update.
SARS-CoV-2 ist ein Virus, das Menschen infiziert. Es stammt aber wohl aus Fledermäusen und hat vielleicht über Schuppentiere den Weg zu uns gefunden. Fledermäuse und Schuppentiere sind aber keine besonders etablierten Labortiere. Es braucht aber Tiermodelle von Covid-19, um die Forschung und Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen voranzubringen, sagen viele Wissenschaftler. Warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth. Volkert, wie immer im Berliner Homeoffice zunächst einmal. Weiß man inzwischen denn überhaupt, welche Tiere ähnlich wie Menschen auf SARS-CoV-2 reagieren?
Also da wird wirklich viel geforscht, unter anderem auch in Deutschland auf der Insel Riems. Die liegt im Greifswalder Bodden, geschützt in der Ostsee. Ein ideal abgelegener Ort, um mit gefährlichen Viren zu experimentieren. Und genau das ist ja auch die Aufgabe des Friedrich-Löffler-Instituts für Tiergesundheit. Kaum war dieses neue Coronavirus verfügbar, hat man damit Infektionsstudien begonnen. Und die Ergebnisse liegen vor. Schweine und Hühner, denen macht das Virus offenbar wenig aus. Dagegen infiziert es zum Beispiel Flughunde, sozusagen die vegetarischen Verwandten der Fledermäuse, die der natürliche Wirt dieses Coronavirus sind. Und schließlich ließen sich auch Frettchen gut infizieren. Die Tiere gaben das Virus auch weiter. Besonders krank wurden sie allerdings nicht. Andere Forscher haben gezeigt, SARS-CoV-2 kann Rhesusaffen infizieren, ebenso Katzen. Im New Yorker Zoo ist ja sogar ein Tiger betroffen. Der eignet sich nur wirklich nicht als Versuchstier. Und nebenbei für alle Hundehalter, dem besten Freund des Menschen scheint SARS-CoV-2 nichts anhaben zu können.
Warum aber konnte man nun auf der Insel Riems ausgerechnet Frettchen infizieren?
Ja, dafür gibt's einen guten Grund. Frettchen sind nämlich schon seit langem ein wichtiges Modell für die Influenza, die Grippe. Diese kleinen Iltisse, die sind in ihren Atemwegen dem Menschen sehr ähnlich. Die werden von den gleichen Viren angegangen. Und gerade deshalb eignen sie sich eben auch für die Erforschung dieser Krankheit. Man kann da die Wirksamkeit von Medikamenten, von Impfstoffen prüfen, die Ausbreitungsbedingungen. Und jetzt stellt sich eben heraus, Frettchen können auch für Covid-19 ein Modell darstellen. Und das ist einfach gut, weil viele Labore wissen, wie man mit denen arbeiten kann.
Alle Welt forscht sozusagen auf diesem Gebiet SARS-CoV-2. Gibt es denn schon Ergebnisse, was die Versuchstiere anbetrifft?
Ja, die Forschung rollt da gerade an. In Südkorea haben Wissenschaftler Frettchen für so eine Art Kettenübertragung genutzt. Also die haben einem Frettchen diese Viren direkt in die Nase gespritzt und haben sie daneben gesunde Tiere gesetzt. Und dieses erste Frettchen nach ein paar Tagen kriegt das Fieber und das Virus vermehrt sich in den oberen Atemwegen. Und dann wird wirklich das Frettchen im selben Käfig auch krank. Also dieser direkte Kontakt, da funktioniert die Übertragung. Das kriegt dann auch Fieber, fängt an zu husten. Aber Tiere in Nachbarkäfigen, die sozusagen nur die Luft austauschen, die bleiben gesund. Und das interpretieren die Forscher aus Südkorea so, dass die Ansteckung über die Luft bei flüchtigem Kontakt doch eher unwahrscheinlich ist. Das sehen andere Wissenschaftler allerdings anders. Also vorerst scheint es mir eine gute Idee zu sein, im Supermarkt oder der Arztpraxis weiter eine Maske zu tragen, Frettchen hin oder her.
Warum jetzt nicht auch mit Mäusen als Versuchstieren? Wir berichten ja häufig bei solchen Experimenten über sogenannte Genmäuse oder Knockout-Mäuse. Warum werden die jetzt nicht genutzt?
Ja, den Mäusen selber kann dieses Coronavirus wenig anhaben. Denen fehlt sozusagen diese Eintrittspforte für das Virus. Und das kommt dann einfach nicht in die Reihen. Aber dank der Gentechnik lassen sich ja Versuchstiere maßschneidern. Und das hat man schon bei der SARS-Epidemie 2003 gemacht. Da hat man Mäusen diese Eintrittspforte namens ACE2 verpasst. Und damit wurde auch geforscht. Aber dann verschwand ja SARS und die Forschungsförderin damit direkt mit. Und die Mäuse oder besser ihre Spermien, die wurden auf Eis gelegt. Und man kann die zwar immer noch bei den Jackson Laboratories, das ist der größte Hersteller von Versuchsmäusen, bestellen, aber die müssen erst wieder nachgezüchtet werden. Das dauert noch bis Mai. Auch dann wird die Nachfrage wahrscheinlich größer sein als das Angebot. Andere Forscher, zum Beispiel Marburg, fangen deshalb jetzt an, die Tiere nicht komplett gentechnisch zu verändern, sondern nur die Lunge, indem sie ein anderes Virus, kein Coronavirus, da reingeben, das dieses Gen im Gepäck trägt. Und dann kann man kurzfristig diese Versuche machen.
Für welche Fragestellung würden sich denn diese Mäuse, die Sie beschrieben haben, dann speziell eignen?
Ja, also geht es besonders auch um die Effektivität eines Impfstoffs. Da gibt es leider ein Risiko, dass ein Impfstoff paradoxerweise eine Krankheit auch verschlimmern kann. Und das versucht man mit Experimenten mit Mäusen auszuschließen. Sie eignen sich nicht so sehr, wenn es darum geht, den Effekt von Medikamenten zu beurteilen, einfach weil sie selbst nicht richtig krank werden. Da braucht man dann andere Versuchstiere. Da scheinen sich sogenannte syrische Hamster zu eignen. Es gibt auch wichtige Experimente an Affen. Da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die noch einen Monat nach einer Infektion geschützt sind. Also da scheint es tatsächlich so zu sein, dass dieser Immunschutz funktioniert. Das ist eine gute Nachricht für die Impfung. Also man braucht im Grunde einen ganzen Zoo an Versuchstieren, um diese verschiedenen Fragen abdecken zu können. Und das ist aber nicht das Einzige. Nicht jeder Forscher kann jetzt einfach mit diesen Tieren loslegen. SARS-CoV-2 ist ein gefährliches Virus, da braucht man ein Labor von Biosicherheitslevel 3, das hat nicht jeder. Also egal, welches Tiermodell man nimmt, das drumherum muss stimmen, sonst können die Versuche erst gar nicht beginnen.
Frettchen, Mäuse, Hamster, Volkert Wildermuth über Versuchstiere für Tests von Medikamenten und potenziellen Impfstoffen gegen Covid-19. Die Corona-Krise bringt nicht nur jede Menge Verschwörungstheorien hervor, sie bietet auch Anbietern von Produkten mit angeblich heilsamer Wirkung gegen das neuartige Coronavirus einen Markt. Deutsche Fachbehörden sind im Augenblick dabei, diesen Betrug aufzudecken und unseriöse Angebote zu verbieten. Volker Mrasik über Warnungen vor illegalen Nahrungsergänzungsmitteln gegen SARS-CoV-2.
Es passiert immer wieder, dass Nahrungsergänzungsmitteln heilsame Wirkungen zugeschrieben werden, die sie gar nicht besitzen. Das BVL, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, geht solchen Fällen routinemäßig nach. Unter dem Dach der Fachbehörde arbeitet die Zentralstelle zur Kontrolle von Lebensmittelerzeugnissen aus dem Internethandel.
Jetzt haben viele Händler an diese Produkte einfach noch Corona rangehängt, weil das jetzt einfach auch sich anbietet für solche Leute.
Georg Schreiber ist Risikomanager im BVL. Der ausgebildete Biochemiker nennt Beispiele.
Hier ein Produkt, Notnahrung, Krisennahrung, Grippe, Corona, Bio, Rohkost, Nahrungsergänzung, 120 verschiedene Pflanzen, Wurzeln und Kräuter, die uns die Mutter Natur geschenkt hat. Ja, dieses Produkt kostet 99 Euro.
Bienen dichten ihre Bauten mit einem Kit ab, den sie auf den Knospen von Bäumen einsammeln. Er nennt sich Propolis. Gewisse antivirale und antibakterielle Wirkungen des Bienenharzes sind zwar belegt, nicht aber gegen den neuen Covid-19-Erreger. Dennoch stößt Schreiber jetzt auf Werbesprüche wie diesen.
Zur gezielten Abwehr des Coronavirus und anderer viraler Bedrohungen empfehle ich dringend die Einnahme von Propolis. Und auch dieses Produkt ist mit 59 Euro eher im hochpreisigen Sektor angesiedelt.
Im Chemischen Untersuchungsamt Karlsruhe gibt es ebenfalls eine Arbeitsgruppe, die den Onlinehandel überwacht. Sie gehört zur Abteilung von Dirk Lachenmeier. Laut dem Lebensmittelchemiker wird nun auch von Nahrungsergänzungsmitteln mit Cannabidiol behauptet, sie wirkten gegen das neue Coronavirus. Cannabidiol ist ein Stoff aus der Hanfpflanze. Typische Produkte sind teure CBD-Öle.
Die Cannabidiol-Produkte werden teilweise von einigen Herstellern damit beworben, auch da irgendeinen Effekt zu haben. Aus meiner Sicht gibt es da keinen wissenschaftlichen Beleg für, dass sie dagegen helfen würden. Sie sind auch gar nicht in dieser Hinsicht getestet worden bislang.
BVL und staatliche Untersuchungsämter werten solche Fälle als Verbrauchertäuschung und gehen dagegen vor. Nahrungsergänzungsmittel seien nämlich keine Arzneistoffe, betont Georg Schreiber, sondern Lebensmittel.
Also gesundheitsbezogene Angaben zu Lebensmitteln sind nicht erlaubt, egal ob Corona oder nicht. Und zweitens, jetzt speziell diese Mittel, die mit Corona beworben werden, das ist natürlich eine furchtbare Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher, weil es eben nachweislich kein Mittel gibt, insbesondere kein Lebensmittel, kein Nahrungsergänzungsmittel, was Infektionen vorbeugen kann oder, wenn eine Infektion passiert ist, eine Infektion lindern kann.
Unter den bisher beanstandeten Nahrungsergänzungsmitteln sind zwar keine, die der Gesundheit schaden. Wer sie kauft, wiegt sich aber womöglich in falscher Sicherheit, warnt Stefan Walch, der Apotheker und Lebensmittelchemiker, leitet das Karlsruher Untersuchungsamt.
Nehmen wir einfach mal an, Oma, Opa, die ihre Enkel im Moment nicht sehen können, die glauben dann, dass sie mit der Einnahme von dem Nahrungsergänzungsmittel geschützt sind. Und dann lassen die ihre Enkel sich besuchen und auf einmal geht es trotzdem schief. Und dann ist eben nicht nur ein finanzieller Schaden entstanden, sondern eben auch ein gesundheitlicher Schaden. Und deshalb finde ich diese Betrügerei gerade besonders rücksichtslos.
Was machen die Behörden konkret gegen den Corona-Nap? Kommt ein Anbieter aus Deutschland, ist es in der Regel kein Problem, ihn zu ermitteln und das Angebot aus dem Internet zu entfernen. Dann können auch Bußgelder fällig sein. Schwieriger ist die Sache, wenn ein Hersteller im Ausland sitzt oder seine Ware nur in großen Online-Handelsplattformen und sozialen Netzwerken anpreist. Aber auch hier trage die Suche nach schwarzen Schafen Früchte, sagt BVL-Experte Schreiber.
Wir haben alle großen Plattformen und auch die sozialen Medien informiert, dass solche Produkte eben nicht legal sind. Wir haben auch alle unsere Partnerbehörden in den anderen EU-Mitgliedstaaten darüber informiert. Insgesamt können wir sagen, dass es uns gelungen ist, die Zahl der Angebote wirklich in überschaubaren Rahmen zu halten. Aber das klappt halt nicht zu 100%.
Die Fachbehörden wollen jedenfalls weiter die Augen offen halten. Dirk Lachenmeier in Karlsruhe kann sich vorstellen, dass auch noch anderen Nahrungsergänzungsmitteln Anti-Corona-Eigenschaften angedichtet werden.
Wenn diese Krise noch länger andauert, mag das die Kreativität dann auch noch steigern.
Corona-Nap, Volker Mrazek über unseriöse Angebote von Nahrungsergänzungsmitteln gegen das neuartige Coronavirus. Eigentlich sind Klärwerke zum Reinigen von Abwässern da, aber zugleich erzeugen sie auch Energie, etwa durch das Verbrennen von methanhaltigem Faulgas, das beim Klären entsteht. Aber ein Teil dieses Faulgases geht den Klärwerken dabei sprichwörtlich durch die Lappen. Es entweicht in die Atmosphäre und wirkt dort als Treibhausgas. In Hamburg setzt man deshalb den Klärschlammbecken eine Klimaschutzmütze auf. Frank Rothelüschen stellt Ihnen das Projekt näher vor.
Das Klärwerk Kühlbrand Hüft im Hamburger Hafen. Lauter Klärbecken voller Schlick und Schlamm, in manchen schwappt eine trübe Brühe. Der Wind ist heute gnädig und verjagt die üblen Gerüche. Nur der Blick auf die blubbernden Blasen, die an der Matschoberfläche zerplatzen, erzeugt einen leichten Ekel.
Das sind Durchmischungen aus dem Schlamm, der sich hier in den Becken befindet,
sagt Thomas Werner von Hamburg Wasser, dem Betreiber des Klärwerks. Das Becken, vor dem er steht, enthält Klärschlamm, der aus Faulbehältern kommt, metallisch glänzende Tanks, eiförmig und groß wie Bürohäuser. Das Methan, das daran entsteht, speist das firmeneigene Blockheizkraftwerk. Ein Teil fließt ins städtische Erdgasnetz. Doch auch der Restschlamm aus den Faultürmen wird weiterverwertet. Entwässert und getrocknet verbrennt er im Kraftwerk und erzeugt Strom und Wärme. Gelagert wird dieser Restschlamm in dem großen, runden Becken, vor dem Thomas Werner gerade steht. Die blubbernden Blasen sind ein Zeichen dafür, dass noch mikrobielles Leben in der Bude ist. Und zwar mehr als erwartet.
Man weiß, dass da Emissionen oder Geruch rauskommt. Wir waren aber sehr überrascht, als wir das mal gemessen haben und festgestellt haben, dass da doch mehr rauskommt, als wir erwartet haben. Man ist davon ausgegangen, dass nach der Faulung eigentlich diese Prozesse abgeschlossen sind, sobald es mit dem Luftsauerstoff in Kontakt kommt. Offenbar kommt hier noch mehr raus.
Was da aus dem Speicherbecken ausdünstet, sind zwei Treibhausgase, CO2 und Methan.
Dann war die Überlegung, ob man das abdecken kann und vermeiden kann, dass es in die Atmosphäre gelangt. So ist dann diese Projektidee entstanden.
Thomas Werner dreht sich um. Dort steht ein zweites Speicherbecken, doch es ist nicht mehr offen, sondern mit einer großen runden Haube bestückt.
Das ist im Grunde genommen eine Biogasanlage. Wir nennen es auch Gashaube wegen der Form. Oder es wurde auch schon Klimamütze genannt. Es ist eine Abdeckung, eine luftdichte Abdeckung über dem Becken, sodass wir das, was in diesem Becken noch entsteht, fassen und verarbeiten können.
Werners Kollege Bernd Bienig steuert ein Bullauge an. Es gewährt einen Blick ins Innere des bemützten Beckens.
Sie sehen was Dunkles. Es ist auch nur schwer zu erkennen. Aber man sieht die Oberfläche mit den kleinen Gasbläschen, die dort aus dem Schlamm entweichen und die wir dann zu der weiteren Nutzung weiter fördern. Wir fangen das Methan, was ja mit dem Faktor 28 ungefähr klimaschädlicher ist als CO2, komplett auf. Und diese Menge war vorher auch komplett in die Umwelt gegangen und wir konnten sie nicht energetisch nutzen.
Aus dem abgedeckten Speicherbecken führt ein Rohr in einen Container. Darin stehen zwei Kompressoren. Sie verdichten das Faulgas, damit es zum Kraftwerk weitergeleitet werden kann. Und wie groß ist die Ausbeute? Wie viel Faulgas kann die Klimamütze auffangen?
Wir sind jetzt letzten November in Betrieb gegangen und haben 3 Monate jetzt Betriebserfahrung. Wir haben 1600 Kubikmeter pro Tag gemessen.
Aufs Jahr gerechnet lässt sich eine Treibhausgasmenge einsparen, die 7000 Tonnen CO2 entspricht, sagt Projektleiter Thomas Werner. Würde man weitere Kläranlagen in Deutschland mit der neuen Technik ausrüsten, könnten sich pro Jahr bis zu 200.000 Tonnen an CO2-Äquivalenten einsparen lassen, etwa so viel wie aus den Auspuffen von 100.000 Autos kommt. Billig aber war das Hamburger Pilotprojekt nicht. 2,3 Millionen Euro hat es gekostet, ein Großteil davon öffentliche Fördergelder.
Und die Hoffnung ist, dass es vielleicht bei weiteren Projekten günstiger werden kann, ja?
Was wohl eine wichtige Voraussetzung dafür wäre, dass sich die Klimamütze irgendwann auch in anderen Klärwerken findet.
Frank Rotolüschen über eine Mütze für Klärschlammbecken. Hamburger Pilotprojekt fängt Methan komplett aus Kläranlagen auf. Wer sich für Pilze interessiert, kommt an Paul Stamets nicht vorbei. Der Autodidakt ist gleichermaßen Forscher, Unternehmer und nimmermüder Pilzaktivist. Er plädiert für den Schutz der Pilze, aber auch für deren vermehrte Nutzung. So auch in seinem neuesten Buch.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Lange.
Paul Stamets ist nicht nur ein Pilzforscher oder Pilzkenner, er ist pilzverrückt. In seinem Buch »Fantastische Pilze, wie Pilze heilen, unser Bewusstsein erweitern und den Planeten retten können« fordert Paul Stamets endlich Gleichberechtigung für die Pilze als eigenes Organismenreich neben Pflanzen und Tieren.
Wir stehen an der Schwelle zu einer mykologischen Revolution, die weit in die Zukunft hinein paradigmenverändernde Effekte haben wird.
Neben Paul Stamets kommen in diesem Buch Pilzbegeisterte aller Art zu Wort. Universitätsprofessoren, Ärzte, Psychologen und Gärtner, aber auch Stadtteilaktivisten, Pilzsammler, Schriftsteller und Hippies auf der Suche nach Erleuchtung. Wie ein Gastgeber stellt Paul Stamets die einzelnen Autoren vor und leitet über von einem Artikel zum nächsten, ergänzt durch farbenfrohe Pilzfotografien.
Dunkler Ölbaumtrichterling.
Ohrlöffelstacheling.
Eingerissener Tulpenbecher.
Gemeiner Schwefelporling.
Schleierdame.
Hasenpfote.
Stachelbaum.
Geweihförmige Holzkeule.
Die bemerkenswerten Fähigkeiten der Pilze stehen im Mittelpunkt des Buches. Pilze bilden ein Myzelnetzwerk, das die Bäume eines Waldes unterirdisch miteinander verknüpft. Sie sorgen dafür, dass Blätter, Holz und alle möglichen biologischen Stoffe abgebaut werden. Ohne Pilze würden die anderen Lebewesen in ihrem eigenen Müll versinken. Von uns Menschen wird diese Fähigkeit viel zu wenig genutzt. Die Mykosanierung zur Reinigung verseuchter Flächen steht noch ganz am Anfang, schreibt der Hydrogeologe Daniel Race. Dabei lässt sich jeder Ölfleck vor der Garageneinfahrt mit Hilfe von Pilzen beseitigen.
Zunächst etwas Sägemehl darauf streuen, um das Öl aufzusaugen. Dann das Sägemehl in einen Eimer füllen, es mit dem Myzel des Austernpilzes beimpfen und den Pilz seine Arbeit tun lassen.
Auch vergiftetes Wasser lässt sich mit Hilfe von Pilzen reinigen. Und das ist längst noch nicht alles. Pilze helfen Bienen beim Schutz vor Krankheitserregern. Sie unterstützen Krebstherapien und, wie jeder Gourmet weiß, machen sie aus einem einfachen Essen ein Feinschmeckermenü. Auch die psychedelische Wirkung des Pilzgiftes Psilocybin auf den menschlichen Geist wird heute nicht mehr rundweg verteufelt. So schreibt Neurowissenschaftler Roland Griffith über eine Psilocybin-Studie mit Krebspatienten.
6 Monate nach der letzten Sitzung zeigten 80% der Teilnehmer eine klinisch relevante Besserung der Symptome von Depressionen und Ängsten und relevante Verbesserungen des Wohlbefindens insgesamt.
Pilze und ihre Anwendungen sind noch kein Mainstream, weder in der Psychologie noch in der Medizin oder im Alltag. Aber sie könnten es werden. Wenn es nach Paul Stamets geht, haben sie das Potenzial, die Welt zu retten.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Ein Buch nicht nur für Pilzverrückte. Leicht verständlich, begeisternd, wenn auch manchmal oberflächlich.
Erkenntnisgewinn.
Die Nerds der Vergangenheit waren Computerfreaks, die die Welt verändert haben. Die Nerds der Zukunft könnten Pilzverrückte sein, wie Paul Stamets.
Spaßfaktor.
Aus Pilzperspektive sieht die Welt viel bunter aus. Besonders dann, wenn die Wirkung bewusstseinserweiternder Pilzgifte einsetzt.
Fantastische Pilze, wie Pilze heilen, unser Bewusstsein erweitern und den Planeten retten können, von Paul Stamets und vielen Gastautoren, übersetzt von Daniela Janz. Erschienen im AT-Verlag, 184 Seiten, kosten 25 Euro. Das war unsere Buchempfehlung von Michael Lange.
Sternzeit, 15. April. Heute geht die Sonne richtig. Eine Sonnenuhr zeigt über den Wurf eines Schattens die Zeit an. Da die Erde seit Jahrmilliarden rotiert und um die Sonne läuft, scheint dies ein perfektes Uhrwerk zu sein, das man niemals aufziehen muss. Tatsächlich aber zeigt eine Sonnenuhr nur an 4 Tagen im Jahr die präzise Zeit an. Nur 4-mal steht die Sonne um 12 Uhr mittags wirklich im Süden. Das liegt daran, dass die Erdachse geneigt ist und die Erde auf einer elliptischen Bahn um die Sonne läuft. Sie bewegt sich mal etwas schneller und mal etwas langsamer, wodurch eine Sonnenuhr periodisch vor- und nachgeht. Die wahre Sonne ist als Zeitmaß im Alltag unbrauchbar, denn die Abweichungen betragen bis zu 16 Minuten. Heute aber stimmt die mittlere Sonnenzeit, die von einer gleichmäßig laufenden Erde ausgeht, genau mit der wahren Sonne überein. Kurz gesagt, die Sonnenuhr geht heute richtig. Natürlich muss man die zusätzliche Stunde durch die Sommerzeit und die Abweichungen in geografischer Länge berücksichtigen. Unsere mitteleuropäische Zeit bezieht sich auf den Sonnenstand auf 15 Grad östlicher Länge, also den geografischen Längengrad von Görlitz. Steht dort die Sonne um 12 Uhr genau im Süden, so ist das in Aachen, 9 Grad weiter westlich, erst 36 Minuten später der Fall. Doch auch bei Berücksichtigung der geografischen Länge gehen Sonnenuhren meist um ein paar Minuten falsch. Heute aber stimmt alles. Wie sonst nur noch am 12. Juni, sowie am 1. September und 24. Dezember.